Ja, wir sind immer noch im Jakobusbrief. Wir haben als Thema über diesen Brief gestellt, Hilfe zur Bewährung im Glauben oder Hilfen zum Treubleiben im Glauben. Es geht dem Apostel Jakobus darum, dass er uns Hilfen an die Hand legt, mit welchen wir mit unserem Herrn Schritt halten können und in allerlei Prüfungen ihm treu bleiben können. Das erste Kapitel ist eher allgemein gehalten. Hier gibt der Apostel uns Hilfen allerlei Art in dem Bestehen von Versuchungen und Prüfungen verschiedener Art und Weise. In Kapitel 2 spricht er über den Glauben und über die Frucht des Glaubens. Und in Kapitel 3 geht es um das Reden des Gläubigen. Davon hatten wir es das vorige Mal. Zuerst lässt der Apostel in Vers 1 eine Aufforderung ergehen. Nicht zu viele Lehrer sollte es geben in einer Gemeinde bzw. unter Christen, denn wir stolpern, wir fehlen oft mit dem Munde. Die Zunge ist die schwerste Stelle bei uns zu beherrschen. Und weil wir, wenn wir Lehrende sind, das heißt, wenn wir anderen sagen, wo es lang gehen soll, weil wir dann mit der Zunge sprechen, mit der Zunge es zu tun haben, kann es sein, dass wir mit der Zunge etwas Falsches sagen könnten. Man soll also vorsichtig sein, sich nicht zu viel unternehmen mit dem Munde. Von Vers 2 bis Vers 5 spricht er von der Wichtigkeit der Zunge. Von den Versen 5 bis 8 dann von der Zerstörungsmöglichkeit der Zunge. Die Zunge hat große Zerstörungskraft. In ihr birgt eine große Gefahr. Da aber die Zunge mit dem ganzen Wesen des Menschen verbunden ist, kommt der Apostel auf das ganze Verhalten des Menschen zu sprechen. Wenn die Zunge nicht zu bändigen ist, dann ist auch der Mensch als solcher nicht zu bändigen. Und der Apostel gebraucht zwei Parallelen. Einmal sagt er in den Versen 7 und 8, was in der Natur möglich ist, das ist beim Menschen nicht möglich. Was ist das? Das Bändigen. Alles in der Natur, alle Tiere können gebändigt werden. Aber der Mensch kann nicht gebändigt werden. Er kann nicht gezähmt werden. Warum nicht? Weil es ein kleines Glied gibt, das nicht gezähmt werden kann. Und da liegt das Geheimnis des Verhaltens des ganzen Menschen. In den weiteren Versen, Verse 9 bis 11, sagt der Apostel umgekehrt: Was beim Menschen möglich ist, das ist in der Natur wiederum nicht möglich. Und was ist das? Was ist beim Menschen möglich, das in der Natur sonst nie möglich ist? Dass aus einer und derselben Quelle Widersprüchiges hervorgehen würde. Aus einer Quelle fließt entweder bitteres oder angenehmes, süßes Wasser. Aber aus dem Munde des Menschen fließt beides. Und das ist der Fall, weil der Mensch ein Sünder ist. Er kann also sich widersprechen, widersprüchig sich verhalten. Und dann kommt der Apostel in den Versen 13 bis 17 bis zum Ende des Kapitels auf das ganze Verhalten des Menschen zu sprechen. Und er setzt voraus, dass der Mensch konsequent sein sollte. Das heißt, was aus seinem Munde hervorgeht, sollte dem entsprechen, was er ist. Und umgekehrt, was er oder wie er sich verhält, sollte dem entsprechen, was aus seinem Munde geht. Er sollte sich nicht da widersprechen. Leider ist es so, dass wir Menschen manchmal so sprechen, wie wir eigentlich nicht sind. Oder einmal so uns verhalten, wie wir sonst dann anders aber sprechen. Wir kommen jetzt zu Kapitel 4. Und dort möchte ich dieses Kapitel in drei Teile teilen. Als Überschrift über dieses Kapitel könnten wir setzen, es geht hier um das Verlangen des Gläubigen. Der Apostel scheint hier das Verlangen, die Begehren, die Wünsche des Menschen unter die Lupe zu nehmen. Auch an dieser Stelle hat der Christ Prüfungen, Anfechtungen. An der Stelle der Zunge hat er Anfechtungen und dort hilft Jakobus uns, Sieger zu werden. Aber auch bei unseren Wünschen, die hinter der Zunge stecken. Das heißt, Jakobus geht einen Schritt zurück und bohrt eigentlich in unserem Wesen herum und fragt, wie sieht es ganz innerlich im Herzen aus? Er nimmt einmal unsere Wünsche unter die Lupe. Da haben wir dreierlei, das der Apostel hierüber sagt. In den Versen 1 bis 10 spricht er von dem Verlangen im Allgemeinen. In den Versen 11 bis 16 spricht er von einem besonderen Verlangen. Das ist das Verlangen zu sein. Und im letzten Vers fasst er zusammen. Da haben wir ein zusammenfassendes Wort zum Thema Verlangen grundsätzlich oder allgemein. Aber bevor wir in das Kapitel einsteigen, möchte ich etwas über die Triebe des Menschen sagen, vom Rest der Heiligen Schrift her. Sonst wird das nicht klar, was wir hier vor Augen führen möchten. Im dritten Kapitel von 1. Mose und im vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums, sowohl als des Matthäus-Evangeliums, haben wir Geschichten von Versuchung. In 1. Mose 3 haben wir die Geschichte der Versuchung des ersten Menschen, Adam und Eva. In Lukas 4, wie in Matthäus 4, haben wir die Geschichte der Versuchung von Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob Sie diese zwei Geschichten einmal verglichen haben. In beiden Fällen, in beiden Geschichten, wird uns erzählt, dass der Satan einen Menschen, im 1. Mose 3 geht es um Eva, in Lukas 4 ist es Jesus, der auch ein Mensch ist, aber mehr als Mensch. Er ist Gott und Mensch zu gleicher Zeit. Eva erleidet eine Niederlage in dieser Versuchung. Jesus geht siegreich hervor aus der Versuchung. Der Sieg von Jesus ist unser Sieg. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann werden wir Kraft dessen, dass er in uns wohnt, Sieger. Es ist jetzt möglich für uns, durch den Sieger Jesus, Sieger über die Versuchung zu werden. Aber was ist Versuchung? Versuchung ist eine Einladung, einen Wunsch zum Ausdruck zu bringen, entgegen der Vorschrift Gottes. Das heißt, gegen dem, was Gott gesagt hat. Gott hatte zu Eva und Adam gesagt, man solle nicht von einem bestimmten Baum essen. Von diesem Baum zu essen, hieß, einen Genuss zu befriedigen. Der Mensch hat ein Verlangen zu genießen, zu essen. Er hat Appetit. Und wenn er isst, dann genießt er etwas. Und das hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat den Wunsch, etwas zu genießen. Natürlich sind unsere Genüsse nicht nur beim Mund, sondern auch bei der Sexualität und auch sonst bei der Gemeinschaft. Wir genießen Gemeinschaft. Wir genießen unsere Umwelt über die fünf Sinne. Das heißt, wir haben ein Verlangen, in Kontakt zu kommen mit dem, was um uns her ist, und etwas Angenehmes dabei zu erleben. Aber wir haben noch zwei andere Grundwünsche oder Grundtriebe. Wir haben nämlich drei Grundtriebe. Ein anderer Trieb ist der Wunsch zu haben. Um genießen zu können, müssen wir etwas bekommen. Wir müssen also etwas haben oder ein Recht auf einen Genuss bekommen. Das ist nicht selbstverständlich. Die Bibel spricht uns Rechte zu. Die Bibel sagt, dass jeder von uns etwas haben darf, und zwar für sich persönlich. Das hat Gott so geschaffen, das hat er so gemacht, dass jeder von uns eine Privatsphäre, also einen Raum hat, der nur ihm gehört. Jeder von uns darf seinen eigenen Lebenspartner haben. Jeder von uns darf grundsätzlich eigene Kleider haben. Eigenes, wodurch er sein Leben weiterführen kann. Die Bibel ist nicht ein absolut sozialistisches Buch, obwohl sie auch von einem Gemeinwesen weiß. Und sie weiß auch davon, dass der Mensch in der Gemeinschaft lebt und dass Menschen als Gemeinschaftsmenschen einiges zusammen haben. Es gibt also das Soziale oder die Gesellschaft. Es gibt beides. Es gibt Gemeinschaft und es gibt Individualität. Und eben an dieser Stelle der Individualität gibt es das Recht zu haben. Und Adam und Eva hatten ein solches Verlangen zu haben. So hatte Gott sie geschaffen. Wir müssen bedenken, bevor Adam und Eva sündigten, waren sie vollkommen. Aber in diesem Zustand der Vollkommenheit war es möglich, sie anzusprechen, an der Stelle, wo sie Wünsche hatten. Dass sie angesprochen wurden, war keine Sünde. Das heißt, dass sie angesprochen werden konnten. Versuchung selbst ist nicht eine Sünde von uns. Das Einwilligen in die Versuchung ist Sünde. Aber nicht die Tatsache, dass eine Einladung an uns gelangt, etwas auf verkehrte Weise zu erfüllen. Es gibt noch ein drittes Verlangen, und das ist das Stärkste. Und das ist der Kern des Wesens. Das ist das Verlangen zu sein. Das Verlangen zu genießen, das Verlangen zu haben. Diese beiden Wünsche, diese beiden Triebe in uns dienen dem Verlangen zu sein. Dadurch, dass wir etwas genießen, erhoffen wir uns, weiter zu sein, zu existieren. Dadurch, dass wir etwas haben, erhoffen wir uns eine weitere Existenz, und zwar eine angenehme. Aber es geht um unser Sein. Das ist das Höchste, das Gott geschaffen hat, unser Leben. Und dieses Sein, dieses Leben ist beim Menschen ein Bild von Gott. So wertvoll sind wir. Und so stark und so wichtig dementsprechend ist dieses Verlangen zu sein. Dieses Verlangen zu sein meldet sich in zweierlei Form. Wir Menschen wollen nicht sterben, wir wollen weiter existieren. Aber wir wollen nicht nur existieren. Das Verlangen zu sein will mehr als nur leben. Das Verlangen zu sein will etwas bedeuten. Wir wollen etwas sein, sagen wir. Und damit sagen wir mehr aus als nur existieren. Wir wissen um unsere Bedeutung. Und wenn jemand schlecht von uns redet, dann sind wir verletzt. Weil wir ein Verlangen zu sein haben.
Es ist nicht Sünde, verletzt zu sein, wenn unser Ruf in Misskredit gerät. Nun ist es so, dass Eva und Adam eingeladen wurden, diese Wünsche zu erfüllen, und zwar auf verkehrte Art und Weise. Als der Satan in Form der Schlange auf Eva zukam, mit ihr ins Gespräch kam, da heißt es, war das Resultat dieses. Die Frau sah zum Baum hin, sah, dass bei ihm gut zu essen war. Das Verlangen zu genießen, meinte sie, würde hier erfüllt werden. Sie sah den Baum an, dass er schön war. Und das Verlangen zu haben, meldete sich. Weshalb hat man am Sonntag, ist das auch so in Frankreich, dass die Läden normalerweise zu sind am Sonntag, aber die Fenster sind nicht verschleiert, nein? Wir hatten jahrelang, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber als meine Frau und ich am Heranwachsen waren, hatten wir ein landweites Konzern, würde in der Schweiz vielleicht Migros entsprechen oder Coop. In jeder großen Stadt gab es, in fast jeder großen Stadt gab es einen Laden oder ein Geschäft von dieser Firma. Und der Begründer dieser Serie von Läden war ein gottesfürchtiger Mann. Ich weiß nicht, ob er Christ war. Aber, soviel ich weiß, hat er nie, ist es Alkohol oder Tabak? Tabak verkauft. Edens in Kanada? Nein, ich meine in Kanada. An dieses Edens, ja. Dieses Geschäft hieß Eaton's. Und in diesen Läden, auf jeden Fall am Sonntag, wurden die Fenster verhängt. Man sah nicht, was in den Schaufenstern war. Man konnte überhaupt nicht in den Laden reinschauen. Das heißt, auch in Gedanken sollte man nicht am Sonntag einkaufen. Aber die meisten Läden tun das nicht. Auch wenn die Läden geschlossen sind, die Fenster sind offen. Und in die Fenster, man macht aus ihnen Schaufenster, und wenn die Leute dann in der Stadt spazieren gehen, dann sollen sie am Sonntag gelüsten, was sie am Montag kaufen möchten. Das heißt, am Sonntag werden sie eingeladen und am Montag gehen die Türen auf, damit sie diese Einladung Folge leisten können. Das Auge ist die Tür zum Haben. Als Satan Jesus in Versuchung bringen wollte, da hat er ihm alle Reiche der Welt gezeigt. Was sagte er dann? Dir will ich sie geben. Das heißt, das Verlangen zu haben wurde bei Jesus angesprochen über das Auge, auch bei der Eva. Und das Verlangen zu sein, Satan bot Eva an, dann werdet ihr wie Gott sein. Das wollte sie. Aber, und das wollte auch Gott, aber auf verkehrte Art und Weise zu diesem Ziel zu kommen, war Sünde. Und sie fiel. Sie nahm. Und das Versprechen von Satan hat sich nicht erfüllt. Anstatt süß wurde ihr Leben bitter. Anstatt zu haben, hat sie verloren. Anstatt zu sein, war sie nicht mehr, was sie früher war. Also die drei Verlangen gingen nicht in Erfüllung. Bei Jesus ist das anders. Er verzichtet auf die Erfüllung dieser Verlangen bei Satan und er behält. Er bleibt gesund. Er wartet auf seinen Vater. Und der Vater gibt ihm, was er braucht. Die Bibel will uns alles geben, was wir brauchen. Wenn uns Brot nach Brot ist, dann sollen wir bitten, unser tägliches Brot gib uns heute. Das Verlangen zu genießen will Gott stillen. Wir dürfen bei ihm unsere Genüsse in Erfüllung bringen. Wenn wir etwas haben wollen, dürfen wir es bitten. Ihr habt nicht, sagt Jakobus, weil ihr nicht bittet. Aber wenn wir bitten, dürfen wir bekommen, was wir brauchen. David sagt, der Herr ist mein Hirte, ich kenne keinen Mangel. Der Herr gibt alles, was wir brauchen, alles, was wir haben sollten. Das heißt, was nach seinem Willen ist, darum geht es. Und wenn wir Gott haben, dann leben wir. Wenn wir Jesus haben wir das Leben, dann sind wir. Und dann sind wir auch etwas Bedeutsames, dann sind wir Gottes Kinder. Im Bilde Gottes neu geschaffen. Seit dem Sündenfall sind die drei Verlangen des Menschen nicht mehr gesund. Sie sind überzogen und sie sind auch pervertiert. Zweierlei ist geschehen. Sie wollen zu viel genießen, haben, sein. Das heißt, sie sind überstark geworden. Und zweitens, sie sind pervertiert, verkrümmt. Wir suchen die Erfüllung bei der falschen Quelle. Unsere Wünsche sind nicht mehr bei Gott angeschlossen, sondern suchen die Erfüllung bei anderen Quellen. Und das macht uns so miserabel in unserem Leben. Jemand, der dem Alkohol verfallen ist, sucht Genuss an der falschen Stelle. Das Verlangen ist eigentlich richtig, den Sinn des Lebens erfüllt zu bekommen. Er möchte etwas sein, aber er greift zur falschen Quelle. Jakobus spricht unsere Wünsche an und hat uns etwas zu sagen über diese Verlangen, diese Triebe. In den Versen 1 bis 6 im Allgemeinen. In den Versen 1 bis 10, Entschuldigung, allgemein. In den Versen 1 bis 5 in diesem ersten Teil spricht er von diesen Verlangen als einem Problem. Er sagt, unsere Triebe, unsere Wünsche stellen bei uns ein Problem dar. Ich lese die ersten 5 Verse. Woher kommen Kriege und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht daher, von euren Genüssen, die Krieg führen in euren Gliedern? Also das Verlangen zu genießen wird hier erwähnt. Weil wir Verkehrtes wünschen und weil unsere Wünsche in Konflikt geraten mit den Wünschen anderer, deshalb gibt es zwischen Menschen Krieg, Streitigkeit. Wir können manchmal die Kinder beobachten aus unserem Fenster, die spielen draußen im Hof, im Sandkasten. Die Kinder aus der ganzen Gegend scheinen sich da zu sammeln. Und dann kann es sein, dass der Wunsch eines Kindes in Konflikt gerät mit dem Wunsch eines anderen Kindes. Das kennen wir. Bei den Kindern kann das zu einem Geschrei kommen, aber das kann eigentlich harmlos sein. Aber wenn sie dann heranwachsen und nie gelernt haben, ihre Triebe zu bändigen, zu beherrschen, zu zähmen, dann wird es schwierig. Dann haben wir richtigen Krieg, wenn die Leute dann erwachsen sind. Dann sind sie eine Gefahr für die Gesellschaft. Ihr begehrt und habt nicht, das Verlangen zu haben. Ihr wollt haben und ihr habt nicht. Ihr tötet und eifert und könnt nicht erlangen. Können Christen töten? Jesus sagt ja. Johannes sagt ja. Christen können mit dem Mund töten. Sie können töten, indem sie einiges sagen, das den anderen Menschen zerstört. Paulus sagt, zerstöre nicht deinen Bruder, töte ihn nicht. Zerstöre nicht, was Gott bei deinem Bruder aufbaute, durch das, was du sagst oder durch deine Handlungsweise. Römer 14. Wir können den Tod in das Leben eines anderen Menschen einführen, wenn wir unsere Verlangen, unsere Triebe nicht Gott unterstellen und nicht das Richtige tun durch unsere Triebe. Ihr streitet und führt Krieg, aber ihr habt nicht deswegen, dass ihr nicht bittet. Wenn Christen zanken, dann sind sie nicht im Gebet. Wenn sie beten würden, dann könnten sie bitten und sie könnten etwas bekommen. Das heißt, der Weg, das Verlangen zu genießen, das Verlangen zu haben, in Erfüllung zu bringen, ist nicht einen Streit zu führen mit einem anderen, sondern zu Gott zu gehen und dort zu bitten. Man kann nicht beides zu gleicher Zeit tun, mit dem anderen streiten und bei Gott beten. Entweder dies oder das. Solange man streitet, betet man nicht. Ihr habt nicht, weil ihr streitet und nicht betet. Andererseits, sagt Jakobus, kann es das geben, dass, wenn ihr gerade nicht im Streit seid, ihr schon da fromm betet. Aber was dann? Ihr bittet und empfangt auch dann nicht. Warum nicht? Weil euer Bitten übel ist. Der Beweggrund ist verkehrt. Es kann sein, dass man betet, aber der Wunsch hinter diesem Gebet ist nicht rein, ist nicht heilig. Es ist nicht nur gut zu beten. Es ist wichtig, dass wir in rechter Weise, in der rechten Haltung beten. Ihr bittet, damit ihr es in euren Genüssen verbraucht. Kann es das geben bei uns, dass wir um etwas bitten, aber wir suchen es nicht, um das Reich Gottes zu bauen, sondern damit wir es besser haben? Wenn David sagt, wenn ich Gott als Hirte habe, dann habe ich keinen Mangel, dann will er nicht sagen, dass er nie einen Manko empfinden würde. Wir haben alle Mangel, was unser Empfinden betrifft. Wir meinen, uns fehlt etwas. Aber wir müssen wissen, dass nicht wir diejenigen sind, die bestimmen, was wir brauchen. Wir nennen manchmal das Mangel, was wir eigentlich von Gottes Perspektive her gesehen nicht brauchen. Deshalb hat der Mann Gottes Recht, der sagt, alles oder sagte, alles, das Gott uns vorenthält, ist nicht notwendig. Das ist eigentlich kein Mangel. Er weiß, was ich brauche. Vers 4. Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer sich also entschließt, ein Freund der Welt zu sein, stellt sich als Feind Gottes hin. Die Welt lebt für sich selbst, lebt für ihre drei Wünsche auf verkehrte Art und Weise. Sie will ihre Verlangen zu genießen erfüllen, aber tut es auf die falsche Art und Weise. Und die anderen zwei auch. Gehen wir auf den Arbeitsplatz, in die Großstadt, überall, wo Menschen sind, die nicht gläubig sind, die Jesus nicht kennen, dann haben wir Menschen, die eigentlich im Grunde Gottes Feinde sind. Und Jakobus sagt, wir können sie zwar lieben, aber sollen sie nicht so als Freunde haben, dass wir dann Gott zum Feind haben würden. An dieser Stelle haben viele Christen heute Schwierigkeiten. Sie nehmen es den Predigern manchmal nicht gern ab, wenn vor Weltlichkeit gewarnt wird. An dieser Stelle sagt man, das ist doch nicht verkehrt, was ich mache. Und so weiter. Die Linie zwischen Welt und Gemeinde ist heute verwischt. Wenn wir Jakobus 4, Vers 4 verstehen wollen, und ich will mich hier nicht ausbreiten, das würde zu viel Zeit brauchen, aber ich möchte dieses betonen. Wenn wir Jakobus 4, Vers 4 verstehen wollen, dann werden wir uns klar darüber werden müssen, was Welt ist. Sonst können wir diesen Vers nicht verstehen. Wir werden wissen, was das heißt, ein Freund der Welt zu sein. Sicherlich meint es nicht das, was Jesus selbst praktiziert, wenn von ihm gesagt wird, er ist ja Freund von Sündern. Nicht so. Oder meint ihr, die Schrift mache leere Worte? Die Schrift warnt immer wieder vor Weltförmigkeit. Sie warnt immer wieder vor Sünde, vor Unheiligkeit. Sie sagt im Alten wie im Neuen Testament, seid heilig. Das ist der Tenor der Heiligen Schrift. Übrigens, zum Verständnis von Vers 5, er gehört zu den schwierigeren Versen der ganzen Bibel. Es gibt einige Stellen, die sind richtige Nüsse. Dazu gehört Jakobus 4, Vers 5. Aber ich will mich hier auch nicht ausbreiten. Ich möchte nur sagen, und das Ergebnis meiner Studien weitergeben, ich glaube, dass Vers 5b, das heißt der zweite Teil des Verses, nicht ein Zitat ist aus der Schrift, sondern eine Aussage von Jakobus selbst. Ich glaube, dass beide Teile, der erste und der zweite Teil, Aussagen von Jakobus ist. Der erste Teil ist eine Frage an die Leser und der zweite Teil ist eine Aussage auch an die Leser gerichtet. Im ersten Teil sagt er oder fragt er, wenn die Schrift sagt, wir sollen nicht Freunde der Welt sein, wir sollen nicht ehebrecherisch leben, wie Israel das oft tat, dann macht sie keine leeren Worte. Wir sollen die Schrift an dieser Stelle ernst nehmen. Mit anderen Worten, Vers 4 basiert auf heiliger Schrift. Wenn Jakobus in Vers 4 sagt, wer ein Freund der Welt ist, ist ein Ehebrecher und ein Feind Gottes, dann sagt er dasselbe, als was die Schrift bis anhin schon gesagt hatte. Und er sagt in Vers 5 mit einer Frage, die Schrift macht keine leeren Worte, sie meint, was sie sagt. Aber jetzt kommt er wieder auf den Innere oder auf das Innere des Menschen zu sprechen. Im zweiten Teil von Vers 5. Bis zum Neid, und das Wort hier bedeutet wirklich Neid, bis zum Neid begehrt der Geist, der Wohnung in uns aufnahm. Neid ist etwas Böses. Und das griechische Wort wird, soviel ich weiß, immer im bösen Sinne gebraucht. Weshalb der Geist, von dem hier die Rede ist, dann nicht der Heilige Geist sein kann. Dann muss es unser Geist sein. Jakobus will sagen, dass der Geist, der in uns Wohnung nahm, als Gott Adam schuf und ihm den Geist gab, dieser Geist ist inzwischen sündig geworden durch den Sündenfall. Er wohnt in uns, in unserem Leib und bedient sich des Leibes. Und dieser Geist hat Wünsche, die parallel laufen mit den Wünschen des Leibes. Und diese Wünsche wollen in Erfüllung gehen. Und wenn den Menschen keine Grenzen gesetzt werden, dann kennen diese Wünsche auch keine Grenzen. Wenn es nicht für die Polizei wäre, wenn es nicht für die Erwartung wäre, dass wir bestraft werden könnten, würden Sie und ich uns genau dasselbe leisten, als was Kain sich leistete, seinen Bruder zu töten. Wir alle kennen eigentlich im Grunde keine Grenzen in dem erfüllt sein wollen. Aber wenn Jesus Christus in uns Wohnung aufnimmt und wir uns ihm unterstellt haben, dann kann er uns bändigen. Die Zunge und auch das, was hinter der Zunge steckt, der Trieb, das Verlangen, das Begehren, zu genießen, zu haben, etwas zu sein. Dann werden wir in Zucht genommen, sagt Paulus, wie in seinem Brief an Titus. Die Gnade Gottes ist erschienen und lehrt uns, zuchtvoll zu leben, nimmt uns in Zucht. Dann sind wir gebändigt. Dann sind wir gebunden an Jesus Christus. Aber sonst, wenn wir nicht unter Gottes Autorität leben, sagt Jakobus, bis zum Neid begehrt der Geist, der Wohnung in uns aufnahm. Er kennt keine Grenzen. In den Versen 6 bis 10, ich muss voraneilen, in den Versen 6 bis 10 spricht er von der Lösung des Problems mit dem unerfüllten Verlangen. Wenn das Verlangen nicht erfüllt wird, wenn es ein Problem darstellt und ein Problem stellt, unser Verlangen stellt dann ein Problem dar, wenn es nicht erfüllt wird. Was ist ein Problem? Ein Problem ist im Grunde ein unerfülltes Verlangen. Ich habe dann Probleme, wenn es nicht so geht, wie ich es wünschen würde, wie ich es mir wünsche. Dann habe ich ein Problem. Wenn jetzt dieses Verlangen unerfüllt bleibt, dann habe ich ein Problem. Und jetzt gibt Jakobus mir eine Hilfe an dieser Stelle. Was ist diese Hilfe? Er gibt Gnade. Gnade ist nicht nur Vergebung. Gnade ist Hilfe. Hilfe dort, wo ich hilflos bin. Wenn ich verzichten muss auf einen Genuss, ich habe Hunger, oder der geschlechtliche Trieb bleibt unerfüllt, oder noch ein anderer Wunsch, ein anderer Appetit, die Gemeinschaft, ich habe nichts in meiner Gegenwart, ich bin einsam. Es ist leer in meinem Leben, mir fehlt also die Befriedigung. Zusammengefasst in dem Wort Genuss. Mir fehlt Erfüllung, sagen wir. Was dann? Was dann, wenn etwas leer ist, vakant? Es ist eine Lücke bei mir. Und es treibt und es schmerzt. Man wohnt allein. Oder man hat nicht genug zu essen. Oder etwas anderes, aber es ist eine Lücke da auf diesem Gebiet. Was dann? Dann sagt Jakobus, da steigt Gott hinein. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Er nimmt nicht das Unangenehme weg, wenn wir ein Verlangen haben, das nicht in Erfüllung geht. Mit anderen Worten, der Schmerz des Verzichts, der wird nicht von uns notwendigerweise genommen. Aber es wird uns Hilfe gegeben, diesen Schmerz zu überwinden, so dass er mich nicht bestimmen muss. Ich muss nicht sündigen. Ich muss nicht übertreten. Ich kann leiden. Er gibt Gnade, heißt es in Vers 6. Dieser Vers ist ein sehr wichtiger Vers. Er gibt Gnade. Was für eine Gnade? Gnade, die größer ist, so wörtlich nach dem Grundtext. Er gibt Gnade, die größer ist. Größer denn was? Größer denn das unerfüllte Verlangen? Größer denn mein Verzicht? Größer denn mein Problem? Er gibt Gnade, die größer ist als mein Manko. Ich mag nicht Befriedigung haben, aber wenn ich ihn habe, dann brauche ich nicht mehr zu fragen. Dann ist mein Verlangen zu sein gestillt und darum geht es letztlich. Wenn das Verlangen zu sein gestillt ist durch die Gegenwart Gottes, durch die Gnade Gottes, dann mag ich immer noch nicht haben oder genießen können. Aber das Wichtigste ist dann gestillt. Er gibt Gnade, die größer ist. So ist Gott, ein gebender Gott. Und Jakobus sagt, weil das so ist, hat er gesprochen. Gott hat gesprochen, weil er das ist, was er ist. Weshalb er sagt, wer Gott. Gott widersetzt sich den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Weil Gott Gnade gibt, hat er uns erzählt, wem er Gnade gibt. Nicht dem, der in sich selbst zufrieden ist, der meint, er ist besser denn die anderen. Dem Hochmütigen, dem Selbstzufriedenen, dem gibt er keine Gnade. Wenn jemand aus seinen eigenen Ressourcen, aus dem eigenen Reservoir leben möchte, dann lass ihn das. Dem gibt Gott keine Hilfe. Wem gibt Gott Hilfe? Dem, der zugibt, dass er keine Hilfe hat. Der demütig ist. Der sagt, Herr, mir mangelt's. Ich habe Schmerzen. Ich bin einsam. Ich habe eine Lücke. Der sich Gott unterstellt. Jakobus beschreibt das jetzt, was es heißt, demütig zu sein. In den Versen 7 bis 10. Unterordnet euch also Gott. Das kleine Wort also soll nicht überhört werden. Im Blick auf das, was Jakobus in Vers 6 gesagt hat, ruft er jetzt auf zu handeln. Weil Gott Gnade gibt, weil Gott sich dem Hochmütigen widersetzt, weil er dem Demütigen Gnade gibt, deshalb sollten wir etwas tun, was uns Gott unterordnen. Das ist etwas, das wir immer wieder tun müssen. Bei jedem Problem. Habe ich ein Problem? Sobald ich ein Problem habe, ist dies das Erste, dass ich mich Gott unterordne. Ich nehme es an. Ich murre nicht. Ich sage, Herr, es ist recht so, dass ich ein Problem habe. Es ist recht so, du hast diese Situation gestaltet. Ich nehme sie an. Ich nehme es an, dass ich ein Manko habe. Ich nehme es an, dass ich nicht gesund bin, dass ich nicht Gesundheit genießen kann. Ich nehme es an, dass mir der Partner genommen wurde. Ich nehme es an, dass ich nicht das habe, was ich haben möchte. Ich nehme es an, dass ich mich nicht so bewegen kann, wie ich möchte. Ich genieße nicht Bewegungsfreiheit. Ich unterordne mich Gott. Und was dann? Das Zweite. Widersteht dem Teufel. Wo ist denn der Teufel? Warum die Frage? Ja, wenn man ihm widerstehen will, dann muss man wissen, wo er ist. Das ist eine Frage, die mich geplagt hat. Wie widersteht man dem Teufel? Ja, wo? Wo ist er? Was soll ich machen? Dies ist eine sehr wichtige Frage. Wo ist der Teufel? Ich bin immer wieder gebeten worden über den Spiritismus, über den Okkultismus, über Satan und die Dämonen zu sprechen. Dann habe ich mich mit dieser Frage beschäftigen müssen, wie ist das, wenn der Christ es mit dem Satan zu tun hat? An welcher Stelle? Was ist belastet sein? Ist das etwas oder ist das nichts? Nicht etwas. Was ist Okkultismus? Wann und wo hat man es mit anderen Geistern, Dämonen zu tun? Lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Mit Satan hat man es immer zu tun, wenn man von Gott wegschaut. Wir haben es immer entweder mit Gott oder mit Satan zu tun. Es ist kein Freiraum dazwischen. Die zwei Aufforderungen, unterordnet euch Gott und widersteht dem Satan, dem Teufel, hängen zusammen. Wir tun das eine, wenn wir das andere tun. Ich widerstehe dem Teufel, wenn ich mich Gott unterordne. Ja, wenn ich mich Gott unterordne, wenn er mein Hirte ist, dann ist der Löwe, der Bär, keine Gefahr für mich. Das Schaf. Wenn ich dort geborgen bin, dann wird er fertig mit meinem Feind und vor Gott muss er fliehen. Satan ist überall dort, wo ich nicht bei Gott bin. Wo ist das? Das ist überall dort, wo ich nicht Gott gehorsam bin, wo ich im Dunkeln wandle, anstatt im Licht, wo ich vom Wort Gottes abweiche, wo ich es mit falscher Lehre zu tun habe, wo ich es mit Sünde zu tun habe. Bei jeder Sünde ist Satan bereit, mich in Gefangenschaft zu bringen. Nicht alle Versuchung kommt direkt von Satan, aber er gebraucht die Versuchung. Die Versuchung kommt, sagt Jakobus in Kapitel 1, von uns. In uns ist genug Versuchungsstoff. Aber wenn wir nicht Sieg haben, dann ist der Feind da, um uns zu binden, um uns zu besiegen. Ich widerstehe dem Satan, wenn ich der Sünde widerstehe. Ich widerstehe dem Satan, wenn ich der falschen Lehre widerstehe. Ich widerstehe dem Satan, wenn ich es mit seinem Wort zu tun habe. Wenn ich mich zu ihm wende, wenn ich mich klammere an das Evangelium, wenn ich mich zu den wahrhaft Gläubigen und Treuen halte, dann muss der Satan fliehen, der Teufel fliehen. Und er wird von euch fliehen. Drittens, wenn wir uns demütigen, dann nahen wir uns zu Gott, naht euch zu Gott, und er wird sich euch nahen. Das heißt, betet. Haltet euch bei Gott auf. Habt es mit ihm zu tun. Lebt in seiner Nähe. Viertens, die Hände seien gesäubert, ihr Sünder, und die Herzen seien gereinigt. Jetzt lassen Sie mich wieder wörtlich übersetzen. Wir haben hier dasselbe Wort, das wir in Kapitel 1 hatten. Ihr mit zwei Seelen. Wie steht es in Ihrer Übersetzung? Am Ende von Vers 8. Ende Vers 8, wie steht es da? Die ihr geteilten Herzens seid. Ja, das ist gut. Wie bitte? Wankelmütigen, ja. Zwei Seelen, was heißt das? Zwei konkurrierende Verlangen. Eine Quelle, aus der beides fließt, bitteres und süßes Wasser. Das soll nicht sein. Ein ungeteiltes Herz, ein Herz ganz für Gott, nicht schielen zu anderen Erfüllungsquellen, alle Erfüllung bei Gott suchen. Sobald ein Manko da ist, bei Gott die Erfüllung suchen. Fünftens, demütigt euch, heißt es in Vers 10. Aber wie? Vers 9, seid elend und trauert und weint. Euer Lachen werde in Trauer verändert und die Freude in Niedergeschlagenheit. Muss ein Christ dann immer niedergeschlagen sein? Das ist nicht, was Jakobus sagt. Aber wenn es so ist wie im ersten Teil des Kapitels, dass Streitigkeiten da ist und dass Wünsche konfliktieren, dann muss irgendetwas nicht in Ordnung sein. Irgendjemand muss Buße tun. Davon spricht Vers 9. Demütigt euch wie? Vor dem Herrn. Und er wird euch erhöhen. Er gibt dann, was wir brauchen. Das war das Verlangen im Allgemeinen. Und jetzt lassen Sie mich das Kapitel zu Ende lesen, wo Paulus und Jakobus bis Vers 16 zunächst das Verlangen zu sein im Besonderen bespricht. Wir haben ein Verlangen, etwas zu sein, zu bedeuten. Und dieses Verlangen können wir auf falsche Weise versuchen zu erfüllen. Und Jakobus nennt zwei falsche Wege. In den Versen 11 und 12 sagt er, es gibt Christen, die wollen etwas sein und tun es auf diese Weise. Sie schätzen den Bruder niedrig ein. Das heißt, sie setzen den Bruder ab. Und wenn er klein ist, dann bin ich natürlich größer. Wenn man den anderen Christen schlechter macht, als ich bin, dann bin ich besser. Wir tun dies oft unbewusst, aber es ist dennoch ein falscher Weg. Das Verlangen zu sein, auf diese Art und Weise zu erfüllen, ist verkehrt. Lesen wir die Verse 11 und 12. Redet nicht gegeneinander, Brüder. Redet nicht gegeneinander. Wer gegen den Bruder redet und seinen Bruder richtet, redet gegen das Gesetz. Aber wenn du das Gesetz richtest, bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Wer bist du, der du den anderen richtest? Kapitel 3 sprach von der Zunge. An dieser Stelle soll die Zunge nicht benutzt werden, um falsches Begehren zum Ausdruck zu bringen. Die andere Weise, das Verlangen zu sein, auf falsche Weise zu erfüllen, ist die, dass ich mich selbst überschätze. Das eine Mal mache ich den anderen klein, und das andere Mal mache ich mich zu groß. In beiden Fällen meine ich, dass ich etwas bin. Ich nähere mein Verlangen zu sein. Aber mein Verlangen zu sein wird nicht erfüllt werden, wenn ich mich aufbausche. Wie geschieht das? Jakobus spricht hier vom Verlangen zu haben und illustriert, wie in diesem Rahmen man sich selbst überschätzen kann. Wenn man etwas haben will im Leben, dann kann man sich selbst beim Versuch, dieses zu bekommen, überschätzen. Kann man sich selbst überschätzen. Ach, das kriege ich schon, das wird schon hinhauen, das bringen wir schon fertig. Ja? Man wird jetzt mit einmal selbstbewusst. Manchmal ist das gesund, manchmal nicht. Die Frage ist, sind wir Gott dabei unterordnet? In welchem Zeichen haben wir Selbstvertrauen? Ihr nun, die ihr sagt, heute und morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr schaffen und geschäftlich tätig sein und Gewinn machen. Wir wollen etwas bekommen. Die ihr nicht wisst, was morgen sein wird. Man überschätzt sich. Wir werden das tun. Wir machen Pläne. Für unsere Existenz. und wir wissen nicht, was morgen sein wird. Wenn wir das in dem Zeichen tun, dass wir es alleine schaffen wollen und wir beten nicht und wir fragen nicht den Herrn, dann ist das verkehrt. Dann übernehmen wir uns. Die ihr nicht wisst, was morgen sein wird, denn was ist euer Leben? Denn es ist ein Dampf, der eine kleine Weile erscheint, dann aber verschwindet. Es lohnt sich einmal, die Wolken zu studieren, ohne dabei viel Zeit zu verschwenden, aber es lohnt sich mal, ein bisschen zu träumen. Wie schnell eine Wolke vergehen kann, wie schnell eine Wolke entstehen kann. Oder man beobachtet, was aus einem Schornstein rauskommt. Eine Weile ist es eine Wolke und dann verschwindet es. So ist unser Leben, sagt Jakobus. Statt dass ihr sagt, zweierlei sollten wir sagen. Was jetzt folgt, sind zwei Zitate, nicht ein Zitat. Erstens sollten wir sagen, wenn der Herr es will, dann gehen wir in die und die Stadt und wollen dort ein Jahr schaffen und Gewinn machen. Wenn der Herr es will. Sein Wille geschehe. So hat Jesus gebetet. Und zweitens, was sollten wir sagen? Sollten wir leben, so täten wir dies oder das. Mit anderen Worten, wenn der Herr es will. Und wenn wir immer noch am Leben sind, unter diesen Umständen, können wir planen. Das müssen wir immer in Betracht ziehen. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Ihr meint, ihr seid etwas. Alles solches Rühmen, falsches Selbstbewusstsein, ist böse. Und der letzte Vers, der scheint zunächst von dem ganzen Thema abzuweichen. Plötzlich spricht Jakobus scheinbar von etwas anderem. Aber Vers 17 ist die Zusammenfassung von dem, was er gesagt hat. Wer also um Gutes, das es zu tun gilt, weiß und es nicht tut, dem ist es Sünde. Um diesen Vers zu verstehen, müssen wir ein wenig zurückkurbeln. Wann tut man etwas, wenn man einen Wunsch hat? Unsere drei Triebe sind die Triebfeder zu unserem Handeln. Sprechen und tun. Wenn ich jetzt etwas weiß, dies wäre das Richtige, das Edle, das Wort bedeutet edel eigentlich, wenn ich weiß, dies wäre jetzt das Richtige zu tun, zu beten, Gutes zu sprechen über den Bruder, diesen Plan zu machen, auszuführen, dann soll ich meine Wünsche diesem Wissen unterordnen. Und dann soll ich in dem gemäß handeln. Wenn ich das nicht tue, dann sündige ich. Ich muss also warten mit der Erfüllung meiner Wünsche, bis ich weiß, dass es gut ist, was ich damit tue. Und was ist gut? Was ist das gut? Jesus hat gesagt, Leben zu erhalten ist gut. Wer am Sabbat Gutes tun will, der erhält das Leben. Deshalb hilft man einem Schaf, das irgendwo gestrandet ist. Deshalb tut man am Sabbat das, was Leben fördern wird. Und deshalb hat er geheilt am Sabbat, weil man am Sabbat Gutes tun darf. Und Gutes tun heißt Leben fördern. Und jetzt ist die Frage, wenn meine Wünsche sich melden, das Verlangen zu genießen, das Verlangen zu haben, das Verlangen zu sein, das ist jetzt sehr prägnant ausgedrückt, aber wir können das später einmal weiter überdenken. Wenn dieses Verlangen, wenn eins dieser Verlangen sich meldet, dann treibt es mich zur Tat. Und die Frage ist, was tue ich dann? Werde ich dann das fördern, was zum Leben dient? Oder wird ein Stück Tod dabei herausspringen? Das ist der Maßstab. Das Leben eines Nichtbruders, eines Menschen außer Christus, fördert. Wenn ich weiß, das sollte ich tun, ich kann nicht alles Gute tun, ich kann etwas Gutes tun. Wenn ich weiß, ich sollte etwas Gutes tun, dann bringe ich meine Wünsche in guter Weise zum Ausdruck. Sonst sündige ich. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du uns kennst. Du hast uns geschaffen. Du weißt auch, wie wir aussehen seit dem Sündenfall. Und du weißt auch, wie uns zu helfen ist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass unsere Wünsche in dir Erfüllung finden dürfen. Und dass wir dann mit dir zum Wohl anderer, zu deiner Herrlichkeit, zu deiner Ehre da sein dürfen. Das schenke du aus Gnaden. Amen.